Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Hallo Blome, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem kleinen Podcast. Sie sind weit weg, ich bin weit weg. Wir sind beide wahnsinnig mobil und immerzu unterwegs. Natürlich nur mit dem Fahrrad und mit der Eisenbahn.
Und zu Fuß.
Und wie Sie es auf diese Weise nach Mallorca geschafft haben, weiß ich nicht genau. Aber das geht auch, wahrscheinlich Stand-Up-Paddling oder so.
Nein, wie Sie wissen, kann ich nicht nur intellektuell, sondern eben auch physisch über Wasser gehen.
Aha. Gut, das erste Thema heute ist aber gar nicht so wahnsinnig lustig, nämlich Gewalt gegen Politiker, die einfach ihren demokratischen Verpflichtungen nachgehen, zu irgendwelchen Amtsgeschäften irgendwo auftauchen oder eben auch Wahlkämpfer, die Plakate aufhängen, ohne die geht es ja nicht. Das ist ja sozusagen ein schöner Teil unserer politischen Kultur, der Wahlkampf. Und diese Leute müssen tatsächlich inzwischen, vielleicht nicht überall und nicht immer, aber doch grundsätzlich jetzt um ihre körperliche Unversehrtheit fürchten. Das finde ich bedenklich. Richtig erklären kann ich es nicht. Können Sie?
Nee, natürlich nicht. Und ich glaube, es hat natürlich auch nicht nur eine Quelle. Ich habe beim Lesen über diese Fälle, die sich in der letzten Zeit gehäuft haben oder zumindest auch gehäuft darüber berichtet wurde, zu allerletzt jetzt die ehemalige regierende Bürgermeisterin von Berlin, jetzt Senatorin von Berlin, Franziska Giffey, die von hinten geschlagen worden ist, habe ich von dem Begriff der Durchrohung der Gesellschaft gelesen. Und sonst redet man ja immer von Verrohung, aber Durchrohung, finde ich, das trifft es ganz gut, zumindest einen Punkt, den ich machen will. Das ist, glaube ich, die Gesellschaft insgesamt ist, die sich auf ein anderes Level von Rohheit, Ruppigkeit, Kompromisslosigkeit, Unversöhnlichkeit gehoben hat, auf ganz breiter Front. Weshalb die Spitzen von dann gewalttätiger Verrohung und Übergrifflichkeit, die normalerweise unterhalb von physischer Gewalt bleiben, jetzt diese Grenze eben überschreiten, weil das ganze Plateau, das Gesamtniveau der gesellschaftlichen Rohheit gestiegen ist. Was meinen Sie?
Ja, aber was meint man denn mit Rohheit? Ich meine, roh waren auch die politischen Sitten in Westdeutschland in den 70er und 80er Jahren, als man sich im Bundestag schlimm beschimpft hat und als die großen politischen Auseinandersetzungen der Westdeutschen wenigstens Geschichte durchgefochten wurden, weiß ich nicht, Wiedervereinigung, Ostpolitik, NATO-Doppelbeschluss. Wir kennen ja diese ganze Skala inzwischen alle auswendig. Das war auch, wurde auch sehr hart zur Sache gegangen und für unsere Verhältnisse waren das rohe oder raue Sitten, aber vielleicht ist roh nicht gleich rau. Sie merken, ich schwimme bei dem Thema ein bisschen, weil ich es nicht so richtig eintüten kann. Ich hatte dann zwischendurch gedacht, vielleicht ist es ein ostdeutsches Phänomen, ja?
Lassen Sie nochmal, bevor wir darauf kommen, nochmal einen Satz noch zu dem anderen. Also ja, das war natürlich, hat man sich im Deutschen Bundestag härter attackiert, mindestens so hart attackiert vor 30 Jahren oder 40 Jahren wie heute, würde ich auch sofort unterschreiben. Und natürlich hat es auch schon damals riesige Schlachten gegeben gegen die Atomkraft, wenn man Brockdorf, also wirklich Schlachten zwischen den Demonstranten und der Polizei im Wortsinne mit Verletzten und zum Teil, glaube ich, auch mal einem toten Polizisten. Aber das waren ja immer Kleingruppen. Kleingruppen oder eben ein besonderes Biotop, wie zum Beispiel der Bundestag. Worauf ich eben hinaus wollte, war auf breiter Front, das hat die gesamte Gesellschaft inzwischen erreicht, diese Form von verdammt kurzer Lunte, das merken Sie an jeder, habe ich das Gefühl zumindest, Straßenampel, Verkehrsampel, das merken Sie in jeder Schlange, keine Ahnung, im Supermarkt oder am Flughafengate. Wie ruppig die Leute, wie schnell inzwischen werden. Und zwar ganz normale Leute. Und sie können überhaupt nicht mehr sagen, ja, okay, der sieht schon so aus, als würde er gleich irgendeinen umhauen, sondern
weiß ich nicht.
Das ist mein persönlicher Eindruck.
Nee,
und dann kommen wir auf den Osten.
Ja, aber vielleicht werden sie auch älter. Vielleicht werden sie älter und empfindlicher. Ich habe diesen Eindruck. Ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht. Das kommt immer darauf an, wo man ist. Ist mir jetzt hier zu sehr auch circumstantial evidence. Wissen Sie, was Sie persönlich in der Flughafenschlange erleben, à la Bonheur. Aber ich finde, ich würde gerne meine provokante These jetzt mal an Ihnen testen. Vielleicht ist es ein Problem, was aus dem Osten in den Westen hinübergeschwappt ist, weil aus verschiedenen Gründen, glaube ich, ist die politische Kultur in weiten Teilen Ostdeutschlands viel härter gewesen seit der Wiedervereinigung, als wir das im Westen kannten, weil einfach der Enttäuschungslevel größer ist, weil die soziale Situation härter ist, weil es dort auch um mehr ging und weil dort auch die demokratischen Traditionen weniger tief verwurzelt sind und weil Erzählungen, die heute gerade aus im rechten Raum ja um sich greifen, die da oben haben uns betrogen, die machen sowieso, was sie wollen. Also der Elitenhass, der ist natürlich in Ostdeutschland auf jeden Fall viel, viel schlimmer als im Westen. Vielleicht auch mit Grund, wer weiß. Und ich glaube, dass deshalb von dort eine Brutalisierung der Gesellschaft ausgegangen ist.
Also Sie nennen das Brutalisierung, das finde ich ganz schön krass, dass im Osten, da Sie so uns unterstellen, denn Sie vergessen oder übersehen, dabei glaube ich, dass der Osten, anders als der Westen, eine große Widerstandserfahrung hat, nämlich gegen die damalige DDR-Elite, korrupt, machtbesessen und das Land echt in den Ruin getrieben. Und dann sind die Leute aufgestanden, haben Widerstand geübt, friedlichen Widerstand wohlgemerkt, aber immerhin, sie haben quasi die da oben weggeputzt. Und das als das große gesamtgesellschaftliche, generationelle Erfolgserlebnis, wenn man so will, und auch Wirksamkeitserlebnis, ist, glaube ich, ganz entscheidend für die politische Kultur und all ihre, auch wenn man so will, unschönen Blüten inzwischen in Ostdeutschland. Also da wird sich wesentlich schneller auf Widerstand berufen. Und wenn sie natürlich sich auf Widerstand berufen, dann sind sie in der Wahl ihrer Mittel ja plötzlich in einer ganz anderen Kategorie. Vielleicht kommt es auch daher.
Nee, ich glaube, das ist echt eine Konstruktion, die in westdeutschen, an westdeutschen Schreibtischen erfunden worden ist. Ich glaube, dass wir tun ja immer so, als wäre sozusagen diese sogenannte friedliche Revolution von 89, als wäre das so eine Art die demokratische Jungfernfahrt der ehemaligen DDR gewesen, so eine Art Initiationsritual, wo die sich sozusagen befreit haben von ihrer Diktatur und jetzt sind alles plötzlich Demokraten und freiheitsliebende bürgerliche Individuen und so. Ich glaube, das ist eine Idealisierung dessen, was damals passiert ist. Und ich glaube nach wie vor, Entschuldigung, aber also ich will jetzt da wirklich niemandem auf die Füße treten, aber ich tue es jetzt. Ich glaube, der tatsächliche Anteil sozusagen der DDR-Bevölkerung an dieser sogenannten friedlichen Revolution ist deutlich kleiner, als wir es in der historischen Verklärung haben wollen. Und ganz offensichtlich ist der demokratisierende Effekt viel, viel kleiner, denn sonst hätten wir diese Probleme im Osten heute ja nicht.
Nee, Sie missverstehen mich. Vielleicht habe ich mich auch unglücklich ausgedrückt. Worauf ich hinaus wollte, war die Erfahrung in Ostdeutschland bestimmter Gruppen, aber mindestens vom Zuschauer und auch aller anderen her, Widerstand gegen die da oben kann legitim sein und kann auch zum Verschwinden von denen da oben führen, ist natürlich, glaube ich, hat einen großen prägenden Einfluss bis heute und in manchen Auswüchsen auch einen inzwischen degenerierten Einfluss, nämlich des Versuches, Widerstandsrecht zu reklamieren, auch gegen eine legitim gewählte, legal ins Amt gekommene Führung, politische Führung. Also sagen wir so, aus dem Richtigen wird das Falsche abgeleitet und dann wird draufgehauen. Dazu kommt, dass, und da haben Sie recht, im Osten, glaube ich schon, ganz besonders bei den Anti-Ausländer-Demonstrationen von Pegida, die ja letztlich aus dem Osten kamen, 2015, 16, ich zum ersten Mal die Galgen gesehen habe. Also die Galgen für Frau Merkel, die Galgen für irgendwelche SPD-Politiker, die mitgemacht haben, bla bla bla. Alles, was sich dann in weiteren Demonstrationen, insbesondere bei Corona, wiederholt hat. Und dann sind wir natürlich auch ein bisschen bei jener Partei, die im Osten stark ist, aber eine bundesweite Partei ist und auch im Westen ja nicht gerade schwach ist inzwischen, nämlich der AfD, die auf diesem Sentiment und auch auf dieser Wutwelle mit den Galgen, mit dem Hass, mit den Drohungen in Richtung Politik ja sehr gut Geschäft gemacht hat, nämlich die AfD. Und ich würde sagen, die AfD ist es nicht alleine schuld, aber sie hat natürlich einen guten Teil der Schuld und auf den anderen Teil kommen wir gleich, denn der liegt ganz woanders.
Also, was ich interessant finde, ist, dass die Hilflosigkeit, mit der wir alle diesem Thema begegnen, Sie merken das an den Reaktionen auf diese verschiedenen Angriffe, die jetzt da passiert sind. Die Polizei wird dann tätig, der Staatsschutz wird dann tätig, und alle sagen, das ist inakzeptabel, wir müssen gegen die Verrohung der Gesellschaft vorgehen und es sind so Lippenbekenntnisse und sehr viel mehr kannst du im Prinzip ja auch nicht machen, weil du kannst jetzt ja nicht jedem Wahlkämpfer einen an die Seite stellen und dass die SPD zu ihren Leuten sagt, geht nur noch tagsüber und zu viert, ja, in Vierergruppen und tagsüber plakatieren im Osten, ist natürlich schon irre. Das ist ja, da ist ja dann schon sozusagen die Demokratie total in der Defensive.
Stimmt. Eins könnten wir bei den ganzen Lippenbekenntnissen aber auch lernen. Es muss offenkundig ein SPD-Abgeordneter sein, beziehungsweise ein SPD-Europakandidat, Herr Ecke, den Sie da vermöbelt haben, auf schreckliche Art und Weise, bis das die Leute aufwachen. Da sind aber vorher, insbesondere in Ostdeutschland, Grüne zuhauf vermöbelt worden und im Übrigen auch AfD-Politiker, Abgeordnete, Aktivisten, Plakatekleber. Also auf Platz 2 der Statistik, wer kriegt wie oft was ab, welche Partei trifft es am häufigsten, liegt die AfD bei verbalen und körperlichen Übergriffen. Platz 1 liegen die Grünen und dann kommt lange nichts, also die Grünen, dann die AfD, dann lange nichts und dann kommen die anderen Parteien. Und trotzdem, und da hat die AfD, muss man hier einfach trocken lassen, einen Punkt, wenn sie sagt, ah, jetzt wo es anfängt, auch andere Parteien, auch die SPD mal zu treffen, schlimm genug, da fangt ihr an aufzujaulen. Jetzt redet ihr über politische Verrohung und Gewalt. Aber als es unsere Leute getroffen hat, habt ihr die Klappe gehalten und wahrscheinlich im Stillen euch die Hände gerieben. Und da muss ich sagen, ich bin echt selten, also gerade selten in Versuchung, der AfD einen Punkt zu geben. Aber da hat sie einen. Und das muss ja auch abgestellt werden, finde ich. Wir müssen in der Lage sein, das von aller Parteifarbe zu abstrahieren. Und selbst wenn wir sagen, die AfD mit ihrem hasserfüllten Geschwätz trägt zu dieser Stimmung bei, maßgeblich, vielleicht auch mehr als andere Parteien, muss trotzdem die Grenze laufen. Jeder Übergriff ist gleichermaßen verwerflich. Und das tut sie nicht.
Sie könnten doch vielleicht auch Bundespräsident werden, oder?
Nee, Sie machen sich darüber lustig. Wann haben Sie über einen AfD-Abgeordneten gesprochen, der einen abgekriegt hat? Das haben wir nie getan. Wir reden immer nur über die anderen Parteien. Das merken Sie.
Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben uns mit dem Thema hier überhaupt noch gar nicht beschäftigt. Entschuldigung.
Eben, und darum haben Sie auch noch nie was gesagt dazu.
Ja, ist ja gut. Sie sind heute komischer Stimmung. Lassen Sie uns mal das Thema wechseln. Wir nehmen uns jetzt mal ein anderes Thema.
Einen will ich noch loswerden. Weil Sie den Osten genannt haben, sage ich jetzt mal als eine Quelle dieses schrecklichen Schauspiels und dieses schrecklichen Stroms und Entwicklung, nenne ich jetzt mal den missionarischen Eifer als solchen. Diese Rechtgläubigkeit, die Inbrunst von der eigenen Position und der Rechtmäßigkeit und der vor allen Dingen totalen Alternativlosigkeit derselben überzeugt zu sein. Das finden Sie bei der AfD, das finden Sie bei Pegida, insbesondere wenn es um Migration geht und die Frage, geht jetzt das Abendland unter, wenn noch 12 Muslime kommen? Das finden Sie aber auch bei Klimaschützern, den Planetenrettern, die sagen, notfalls geben wir die Demokratie her, wenn die Demokratie das nicht schafft. Aber das Allerwichtigste ist der Klimaschutz. Der Klimaschutz darf alles, für den Klimaschutz muss alles getan werden. Ohne Klimaschutz ist alles nichts. Und das ist ein also, ähnlicher Absolutismus, Unbedingtismus, der, glaube ich, auch am Ende zu so etwas führt wie der Bereitschaft zumindest, physisch zu werden.
Bla bla bla. Sie sind doch Journalist. Zeigen Sie mir mal den Klimaschützer, die Klimaschützerin, die halbwegs seriös sind und alle beisammen haben und nicht sozusagen zu den Irren zählen, die sagen, wir geben die Demokratie auf, wenn sie das Klima nicht schützt. Diese Leute gibt es nicht, das ist eine Erfindung von ihnen, das wissen sie auch.
Nein, diese Leute gibt es, sie müssen nur die Bücher von diesen Leuten lesen.
Die sagen, wir geben die Demokratie auf. Nein, die sagen, die Demokratie muss sich reformieren, die Demokratie muss an sich arbeiten, die Demokratie hat hier Schwächen, aber sie sagen nicht. Und wenn es in China besser funktioniert, möchte ich lieber in China leben. Zeigen Sie mir, sorry. Einfach fürs nächste Mal, Hausaufgabe für Nikolaus Blome, zum nächsten Podcast bringt er mit eine seriöse Quelle, die das behauptet. Dass sie immer irgendeinen Irren finden, das ist mir jetzt egal. Aber irgendein
Nein, lassen wir die Irren beiseite. Mir schwebt unter anderem das ganz frische Buch von Bernd Ulrich und Hedwig Richter vor.
Das ist echt.
Die natürlich sagen, die Demokratie muss sich reformieren.
Ja.
Gut, das sagt Herr Orban auch.
Nein, Bernd Ulrich, Bernd Ulrich hat immer gesagt, und zwar wörtlich, ich habe es von ihm selber aus seinem eigenen Mund gehört, und er hat es wörtlich geschrieben, wenn das Klima nur zu retten ist in der Diktatur, dann ist er lieber dafür, das Klima nicht zu retten. Das hat er ausdrücklich so gesagt, weil der ist nämlich gar nicht so blöd, der kennt sozusagen dieses Risiko, was auch in seiner Argumentationslinie drin liegt und hat da deshalb eine Betonwand hingestellt, hat gesagt, darüber, über diese Grenze hinaus gehe ich nicht. Da lasse ich jetzt echt nichts auf Bernd Ulrich kommen, sorry. Ehrlich.
Okay, Augstein, lassen wir mal so stehen. Nehmen wir mal das andere Thema. Hat witzigerweise, anders als im vergangenen Jahr, im Moment zumindest ein bisschen Ruhe, und das könnte man beinahe als gute Nachricht begreifen, das Thema Flucht, Zuwanderung, Asyl, Migration. Die Zahlen sind gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Nicht riesig, aber immerhin. Und das Thema ist wie stillgelegt, hat man das Gefühl. Als hätten die Leute auch das Gefühl, ja, jetzt ist die Regierung mal rangegangen, auch die EU hat mal was gemacht, nun gib ihnen mal eine Chance, was daraus wird und ob das Problem auf diese Art und Weise gelöst wird. Was Sie übrigens auch an den AfD-Zahlen sehen können, wenn Migration kein Thema ist, kein großes, geht die AfD runter und sie sinkt seit 6 Monaten.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde, das ist eine merkwürdige, fast hilflos traurige Aussage jetzt von Ihnen, weil sie sozusagen voraussetzt, dass es eine lineare, funktionale Verbindung gibt zwischen der Anti-Migrationspolitik der Regierungsparteien und dem Level an rechtem politischem Potenzial in unserem Land oder vielleicht auch in den anderen westeuropäischen Ländern, wer weiß. Ich glaube nicht, dass das so ist. Und zwar for better or for worse. Ich finde, ich bin auch fast erleichtert, möchte ich fast sagen, dass das nicht so ist. Denn es würde bedeuten, dass je härter und je migrationsfeindlicher wir die Politik machen, desto niedriger sind die Rechten. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, so haut das nicht hin. Aber ganz abgesehen davon führen Sie mit diesem Argument etwas fort, was ich für ein kardinales Problem dieser ganzen Debatte halte. Nämlich die Illusion, wir könnten Migration unterbinden, kontrollieren, sehr wirksam steuern. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Migration, meine These, die können Sie mir dann gleich um die Ohren hauen, Migration ist eine Tatsache unserer Gegenwart, unserer Realität, mit der müssen wir uns abfinden und wir müssen uns an sie anpassen. Wir können versuchen, sie in Bahnen zu lenken. Ich will nicht sagen, dass wir sie komplett hinnehmen müssen, so wie sie ist. Aber die Idee, wir hätten das in der Hand, ja, wir hätten Kontrolle, die ist eine gefährliche Illusion. Und ich glaube, das ist eine gefährliche Illusion, die erzeugt rechtspopulistische Politik.
Also der zentrale Begriff ist Kontrolle, weil unterbinden, das wird niemals möglich sein. Dazu gibt es einfach zu viele Kriege auf der Welt zum Beispiel. Allein damit geht es ja schon los. Aber Kontrolle ist ein gutes Wort. Ich glaube, wenn gerade Teile der bürgerlichen Mitte das Gefühl bekommen, der Verstaat verliert, mein Staat verliert bei bestimmten Themen, bei einem wichtigen Thema, und die Migration ist eins, die Kontrolle, er hat das nicht mehr im Griff. Dann gibt es Zulauf für die Rechtsaußenparteien, vielleicht sogar auch für Linksaußenparteien wie Sarah Wagenknecht, wenn man das noch als Linksaußen bezeichnen kann, eher als linkspopulistisch, linksnational. Auf alle Fälle, Kontrolle weg, gehen diese Extreme nach oben. Insofern gibt es also sehr wohl, finde ich, eine direkte Beziehung. Die können Sie zumindest bei der AfD exakt nachvollziehen. Immer wenn das Thema über Monate kam, ging die AfD mit hoch. Wenn das Thema durch politischen Eingriff, durch die Umstände wieder aus der ersten Reihe verschwand, ging die AfD mit einem gewissen Timelag auch wieder runter. Also insofern, sagen wir mal so, da ist eine Verbindung, das wäre das Erste, was ich Ihnen entgegenhalten würde. Und zweitens, Natürlich kann dieser Staat, kann diese EU das Migrationsphänomen kontrollieren. Das können Sie auch in der Vergangenheit sehen. Also, ich sage nur drei Beispiele. 1993 wurde das deutsche Asylrecht geändert. Daraufhin gingen die asylsuchenden Zahlen um den Faktor, ich weiß nicht wie, von mehreren 100.000 auf ein paar 10.000 zurück. Da hatte man an einer Schraube gedreht, sehr unangenehm, aber es hat halt funktioniert. Als die große Flüchtlingswelle aus Syrien kam, war es in 2015 mehrere 100.000, Zehntausende pro Tag zum Teil. Dann gab es ein Türkei-Abkommen und die Türkei hat es übernommen, für viel Geld diese Flüchtlinge in der Türkei auf der anderen Seite der Ägäis zurückzuhalten. Zack, gingen die Zahlen runter. Also wenn man will, kann man kontrollieren.
Ja, es ist komisch, dass Sie das einfach so sagen. Und überall, wo Sie hingucken, und ich rede jetzt gar nicht nur von Deutschland, ich glaube, das ist hier tatsächlich ein viel umfassenderes Problem. Es betrifft die mexikanische Grenze in den Vereinigten Staaten. Es betrifft auch den Ärmelkanal, wo die Engländer gedacht haben, sie können sich mit dem Brexit abkoppeln vom Weltgeschehen. Es betrifft natürlich den gesamten europäischen Raum und es betrifft Deutschland. Überall versuchen die demokratischen, mehr oder weniger demokratischen Länder, sich gegen den Zuzug von irgendwie unerwünschten Ausländern zu schützen. Und nirgendwo funktioniert es so richtig. Und das ist deshalb ein Problem, weil in dem Maße, in dem die Regierungen ihren Wählern und Wählerinnen vorgaukeln, es sei nur eine Frage der richtigen Politik, der richtigen Stellschrauben und wir müssen noch hier drehen, nein, da drehen, nein, wir müssen es so machen und dann kann man das Problem aber lösen und wir werden es lösen. Nein, wir lösen es noch viel besser. Ihr hättet es viel besser lösen können, aber jetzt machen wir es. Indem sozusagen dieses Spiel immer weiter gespielt wird, wird das Enttäuschungspotenzial bei den Leuten über diese Lügen, so muss man das ja dann tatsächlich auch nennen, immer größer und das spielt am Schluss nur den Rechtspopulisten in die Hände. Und sie gehen auf mein Argument nicht richtig ein, denn sie führen das ja fort. Sie sagen aber nein, mit der Maßnahme kann man das aber machen und die Maßnahme hat doch gezeigt, aber unterm Strich, lieber Kollege Blome, sind die Zahlen jedes Jahr immer sehr, sehr hoch und sie waren im letzten Jahr so hoch wie seit 2015 nicht. Wir haben ein Zuwanderungssaldo von 700.000 Menschen. Ich meine, das ist echt viel. Das ist wirklich, das ist auch deutlich mehr, als wir ehrlich gesagt brauchen, um unsere eigene Schwäche quasi auszugleichen. Ich glaube, es wäre viel besser, wenn man den Leuten einfach reinen Wein einschenken würde. Es ist dieses Migrationsthema.
Ja, ich verstehe das schon. Sie haben es jetzt schon zum zweiten Mal gesagt. Ich verstehe.
Es reiht sich aber eine ganze Reihe von Sachen, dass man den Leuten immer sagt, ja, wir bauen die Wirtschaft klimaneutral um und es ändert sich für euch nichts. Und wir können die Migration kontrollieren, überhaupt kein Problem. Und es sind halt alles Lügen. Und deshalb, nein, wir hatten eben die Verrohung der Gesellschaft, lieber Kollege Blome, die Verrohung der Gesellschaft. Auch das ist eine Ursache der Verrohung der Gesellschaft, dass die Leute das Gefühl haben, sie werden halt einfach voll verarscht. Sorry.
Ja, aber das ist jetzt irgendwie dann schon kontrafaktisch, was Sie da erzählen. Denn Sie müssen sich ja nur anschauen, wie sehr im Laufe der letzten 10 Jahre zum Beispiel, seit der großen Flüchtlingswelle, wie gesagt, aus Syrien und Afghanistan, bis heute die Zahlen geschwankt sind. Und man hatte das wieder ziemlich im Griff, auf einem Niveau, mit dem jede Gesellschaft leben kann und eine große wie die deutsche auch leben muss. Und dann kam der Krieg in der Ukraine und zack, sind die Zahlen natürlich wieder hochgestiegen. Und jetzt wird man sich überlegen müssen, was machen wir damit? Richtig ist, vielen dieser Einflüsse, die dann sofort einen großen Migrationsstrom auslösen, können wir nur zugucken. Dem Krieg in Syrien konnte man leider nur zugucken, übrigens geführt von Wladimir Putin. Wenn Wladimir Putin entscheidet, ich schicke Flüchtlinge aus Irak zu Zehntausenden über die belarussische Grenze, versuche ich das, in die EU, können wir am Anfang nur zugucken und dann baut Polen eben einen Zaun. Und dann ist das Problem, in Anführungsstrichen zumindest, erst einmal ferngehalten, um nicht zu sagen gelöst. Wenn es jetzt in der Ukraine einen Krieg gibt, kommt erneut Wladimir Putin und 1 Million Flüchtlinge aus der Ukraine kommen nach Deutschland. Sie können darauf immer nur reagieren, das stimmt. Also über das Entstehen haben Sie keine Kontrolle, aber über die Folgen und den Umgang haben wir Kontrolle.
Nein, haben wir auch
das
nicht.
Kann man den
auch
Leuten, glaube ich, schon,
nein, weil
das
sie
kann
immer
man
abhängen,
den Leuten, glaube ich, schon zubilligen,
aber es stimmt
zu
nicht.
Verstehen, was der Unterschied
ja, aber
zwischen
es ist halt
beiden
nicht
ist.
Wahr. Es ist halt leider falsch, denn wir haben, also manchmal haben wir auf das Entstehen dieser Migrationswellen durchaus Einfluss. Also wenn sozusagen der Westen Kriege im Nahen Osten führt, was er ja in der Vergangenheit ausgiebig getan hat, wenn der Westen das Gaddafi-Regime wegbombt, dann haben wir offensichtlich auch ursächlich damit zu tun. Wenn Putin es macht, können wir sozusagen nur zugucken, das ist richtig, aber da sind halt der Westen und Putin, die nehmen sich da nichts, was die Verursachung von globalen Krisen angeht, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist das eine. Womit sie sich aber eben auch irren ist, wir haben aber auch auch auf die Folgen sozusagen oder auf den Umgang haben wir ja auch nur sehr begrenzt Kontrolle, weil wir immer zu abhängen von irgendwelchen Schweineregimen, die die Drecksarbeit für uns machen. Seien es die Türken, sei es der Libanon, praktisch ein Failed State, sei es in Libyen irgendwelche sich bekriegenden Warlords. Das sind doch alles Verbrecherorganisationen, Staaten, keine Ahnung, denen wir sehr, sehr viel Geld geben, damit sie diese armen Migranten von uns fernhalten. Und das funktioniert halt mal besser und mal schlechter. Das ist das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, gucken Sie sich doch die Zahlen an. Worauf ich aber hinaus will, ist...
Dann darf ich noch einen Satz dazu sagen. Ich meine, es ist nur die Hälfte dessen, worauf ich hingewiesen habe. Ja, das sind dann Abkommen mitunter sehr dubiosen Regimen. Ja, also das macht man nicht mit sauberen Händen, dieses Geschäft, das ist wohl wahr. Aber daneben stehen auch ganz viele Beschlüsse, gerade in jüngster Zeit, die Europäer aus eigener Kraft gefällt haben, um sie aus eigener Kraft an ihrer eigenen Grenze umzusetzen und niemandem das Drecksgeschäft, wie Sie sagen, zu überlassen, sondern um selber eben zum Beispiel an den Grenzen der Europäischen Union die Asylverfahren für mindestens bestimmte größere Gruppen von Asylsuchenden durchzuführen, die im Schnitt aber fast keine Aussicht auf Gewährung von Asyl haben. Also man wird jetzt diese haftähnlichen Lager oder Auffangzentren oder wie sie es immer nennen wollen, bauen, wenn man sie nicht schon gebaut hat, um die Menschen als Asylsuchende nicht mehr auf das europäische Territorium zu lassen. Denn wenn sie einmal auf europäischem Territorium sind, kriegt man sie fast nicht mehr zurück in die Länder, aus denen sie kommen, weil das dann aus gerichtlichen Gründen und anderen Gründen nicht geht. Also die Europäische Union ist nicht nur immer bereit, einen schmutzigen Deal mit anderen Potentaten, mit Potentaten wie Erdogan abzuschließen, sondern sie macht inzwischen dieses schwierige und zu sagen mitunter auch schmutzige Geschäft selbst, weil es anders offenkundig nicht geht. Aber es reimt sich auf Kontrolle.
Ja, wie gesagt, ich würde es einfach gern einfach nochmal wiederholen, weil offensichtlich, keine Ahnung, vielleicht ist es auch meine spintisierende Idee. Ich würde mal den anderen Weg versuchen. Ich würde mal versuchen, die Leute sozusagen, die Öffentlichkeit, diese demokratische, von der anderen Seite zu packen und zu sagen, Leute, Migration ist eine Realität und wir tun unser Bestes, um sie irgendwie so halbwegs zu steuern, aber ehrlich gesagt, kontrollieren können wir sie nicht. Wir sind ein Flächenstaat mit ich weiß nicht wie viel Grenzkilometern und wir können unsere Grenzen nicht schließen. Es sei denn, wir machen es so, wie die AfD will, und das machen wir nicht, weil dann ist es nicht mehr mein Deutschland, wie Angela Merkel gesagt hat.
Absolut richtig.
Das ist doch die Realität. Entschuldigung, das ist doch die Realität. Weil sonst müssten sie halt so wie die Israelis gegen die Palästinenser einen 6 Meter hohen Betonsperrzaun bauen. Und übrigens, wie man gemerkt hat, auch das funktioniert dann am Ende des Tages nicht. Ich glaube, sich abschotten zu wollen vom Elend der Welt funktioniert auch nicht nur moralisch. Ich will jetzt nicht so moralisch Multikulti-Quark reden. Es funktioniert praktisch. Technisch nicht. Die Leute kommen trotzdem.
Das, lieber Kollege, auch schon klingt so wie so ganz pragmatischer, nüchterner Realismus. Das erinnert mich fast an mich selbst. Und in Wahrheit aber ist es ein ganzes Stück Selbstaufgabe. Und das erinnert mich dann doch nicht an mich selbst. Da bin ich deutlich optimistischer, weil ich glaube, dass das System, in Anführungsstrichen, diese westliche europäische Demokratie, unter Druck eben doch zu einer ganzen Menge Dingen in der Lage ist, die sie ohne Druck, vielleicht sogar Leidensdruck, nicht zustande bringt. Aber da haben mich die letzten Monate eher optimistisch gestimmt, als ich gesehen habe, wie viele einzelne größere Beschlüsse in der Art dann ergangen sind. Sie werden natürlich diese Fluchtströme über die ganze Welt, über den ganzen Planeten, niemals zum Stoppen bringen. Aber ich glaube schon, dass ein so großer Kontinent, ein so großer, starker Kontinent wie der europäische in der Lage ist, das zu steuern. Migration zu steuern, ist machbar, Herr Nachbar.
Sehr gut, sehr gut. Wo wir von schwer lösbaren Herausforderungen sprechen, darf ich Sie nochmal mit einer weiteren präsentieren. Nämlich mit der Frage, wie sollen wir eigentlich mit den ukrainischen Wehrflüchtlingen umgehen, die sich auf dem Gebiet der Bundesrepublik... Ich glaube, so nennt man die Leute, die sich ihre Wehrpflicht entziehen, sind Wehrflüchtlinge. Also ich habe zum Beispiel
Sie damals, Wehrkraft zersetzend auch sagen vielleicht noch?
Nee, das ist ja Ihre Rede, nicht meine. Sie sind ja für diesen Krieg, ich nicht. Sie müssen sozusagen erklären, was Deutschland eigentlich machen soll mit den Männern, die sich sozusagen der ukrainischen Kriegsmaschine entziehen, hier in Deutschland und teilweise ja sogar auch von Deutschland noch unterstützt werden, finanziell. Also wir liefern ganz viele Waffen in die Ukraine, kostet irre viel Geld, aber die Männer, die dort kämpfen sollten, finanzieren wir hier auch. Das ist eigentlich rechtes Bein, linkes Bein. Oder finden Sie das schlüssig oder ich weiß nicht?
Nein, natürlich ist das nicht schlüssig, wissen Sie auch. Das ist ein ganz großes Dilemma, was jetzt immer stärker zutage tritt, weil die ukrainische Führung immer lauter und deutlicher sagt, diese Männer fehlen uns. Das war am Anfang vielleicht nicht so dramatisch und so dringend. Vielleicht waren am Anfang unter den Flüchtlingen auch gar nicht so viele Männer im wehrfähigen, wie man das nennt, Alter. Aber inzwischen sind es wohl 200.000 und mehr. Und deren Pässe laufen jetzt aus und die Ukraine sagt, ihr kriegt keine neuen Pässe, außer ihr kommt in die Ukraine zurück, beziehungsweise geht ins Konsulat. Und da werdet ihr dann aber als wehrfähig erfasst und womöglich dann auch eingezogen. Und das scheuen diese jungen Leute. Individuell kann man ihnen das schwer übel nehmen, wie ich finde. Und das Dilemma besteht halt darin, dass als Gesamtbetrachtung man es ihnen dann schon übel nehmen muss, weil sie ja eigentlich die Pflicht haben, ihr Land, um nicht zu sagen ihr Vaterland, zu verteidigen. Also was machen sie zwischen der Not und der Pflicht, dass alle zusammenstehen müssen, um ihr Land zu verteidigen, und dem Respekt vor und, wie soll man sagen, dem Verständnis für den Einzelnen, der sagt, wow, ich habe keine Lust, mich da durch den Fleischwolf drehen zu lassen. Das ist echt schwer.
Ja, aber mich wundert, dass Sie sich damit so schwer tun. Das finde ich interessant. Man spricht ja für Sie, aber ich verstehe diese Inkonsequenz nicht. Denn nochmal, Sie sind doch der Meinung, dass die Ukrainer dort für die westlichen Werte kämpfen. Sie sind doch der Meinung, die Ukrainer können diesen Krieg selber nicht beenden, sondern nur Putin kann es entweder oder die Ukrainer müssen sozusagen die Russen besiegen oder ich weiß auch nicht, keine Ahnung, das müssen Sie ja erklären. Und nur dann kann sozusagen dieser Krieg enden. Das heißt also, Sie müssten doch eigentlich sagen, jeder ukrainische Mann, der sozusagen einen Spaten halten kann oder ein Gewehr oder so, muss natürlich in der Ukraine seine Pflicht irgendwie erfüllen, denn dafür bezahlen wir ja das ganze Geld. So, ich finde es interessant, dass Sie sich damit so schwer tun. Sie haben schon auch mitbekommen, dass es inzwischen einige CDU-Politiker gibt, die sich damit deutlich weniger schwer tun, die der Meinung sind, natürlich.
Naja, die das Thema jetzt zum ersten Mal aufgeworfen haben.
Weil es ist ja so, pass auf, ja, wir müssen zur Information. Nein, stopp. Es handelt sich ja hier auch um ein journalistisches Format. Deshalb wollen wir doch unsere Hörerinnen und Hörer darüber informieren.
Was machen Sie denn hier?
Der war gut. Darüber informieren, dass die ukrainische Regierung die diplomatische Betreuung von Männern im wehrfähigen Alter im Ausland eingestellt hat. Das heißt, die können ihre Papiere nicht mehr verlängern im Ausland. Das heißt, und zwar alle müssen zur Verlängerung ihrer Papiere, die steht dann ja immer irgendwann an, zurück in die Ukraine fahren und können nicht mehr auf ein Konsulat gehen. Das bedeutet, dass alle Männer zwischen 18 und 60, die sich im Ausland aufhalten, wir reden ja nicht nur von Deutschland, es sind ja 650.000 in Europa, ja, 200.000 in Deutschland, 650.000 in Europa, alle Männer müssen dann irgendwann nach Hause und sich ihren Pass oder Ausweis oder was verlängern lassen. Viele von denen haben panische Angst, dorthin zu gehen, weil sie nicht wissen, ob man sie dann wieder rauslässt. Und zwar völlig egal, was die Regierung jetzt sagt. Das heißt, zu Zehntausenden, zu Hunderttausenden drohen da jetzt Leute in die Illegalität abzurutschen. Denn wenn die keine Papiere mehr haben, was machen die denn dann eigentlich? Und die Deutschen haben schon gesagt, irgendwelche Ersatzpapiere kriegt ihr von uns jedenfalls nicht, denn die Ukraine ist ja kein Unrechtsregime wie, weiß ich nicht, Nordkorea oder so. Dann fahrt ihr dahin, holt euch einen Pass ab. Und das finde ich krass. Also um jetzt mal meine Haltung zu sagen, natürlich müssen wir diese Leute unterstützen. Wir müssen sie aufnehmen, wir müssen sie versorgen, sie sollen hier arbeiten, sie sollen hier bleiben können und wir versorgen sie gefälligst auch mit Papieren, ist doch klar.
Nee, klar ist das eben nicht. Klar ist das gerade eben nicht, weil es ja so sehr ein Dilemma ist. Sie haben ja am Anfang zu Recht gesagt, wir Deutschland unterstützt mit großen Mitteln diesen Krieg. Und die ukrainische Führung kann mit Recht sagen, okay, ihr liefert uns die Waffen, aber ihr entzieht uns die Leute, sie zu bedienen. Da ist was dran, denn wie gesagt, die ukrainischen wehrfähigen Männer, die hier sind, bekommen Bürgergeld und irgendwas müssen sie ja leben. Zum Teil arbeiten sie inzwischen auch schon hier, nicht so viele, aber immerhin. Also bauen sich gerade eine neue, wenn man so will, Existenz jenseits ihrer alten Heimat auf. Was nun? Und wenn es, wenn man so, wenn es darum ginge, in so einer Bedrohungslage wie die Ukraine steckt, wenn das auf Deutschland sich direkt bezöge, also wir in derselben Lage wie die Ukraine stecken würden, da würde ich keine Sekunde zögern, allen wehrfähigen Männern, da zähle ich dann selber noch zu, zuzurufen, so, jetzt aber mal los, hier geht es jetzt ums Ganze. Vertretern eines anderen
Sind
Landes
Sie
das
unter 60?
zuzurufen, ist dann schon ein bisschen schwieriger, finde ich. Also geht mal nach Hause sterben, finde ich schwieriger als quasi der eigenen Gesellschaft zu sagen, das müssen wir jetzt riskieren. Quasi Fremde aufzufordern, ja, da habe ich irgendwie ein Problem. Ja, stimmt, ja, komisch.
Ja, aber das ist halt, ich weiß nicht, das ist echt, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass irgendwie. Liefer Waffen, aber drück sie nicht ab. Und das finde ich irgendwie komisch. Das ist ja genauso lächerlich wie die CDU, wie die Grünen und die FDP, die gar nicht Waffen genug liefern können. Aber wenn es um die Frage geht, soll in Deutschland die Wehrpflicht wieder eingesetzt werden, dann sagen, nein, nein, das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall und so. Das ist echt so diese Art von verantwortungsscheuem, konsequenzvermeidenden Denken. Nein, also ich bleibe dabei. Dieser Krieg ist ein Riesenfehler. Wir sollten ihn nicht unterstützen. Die Ukraine könnte ihn heute beenden, wenn sie mit Russland versucht, ein Abkommen zu schließen. Und natürlich müssen diese Männer bei uns Unterschlupf finden. Übrigens gilt das auch für die russischen
Aber
Wehrflüchtlinge,
das
die
ist
bei
doch
uns gar
krass,
nicht
Augstein. Jetzt
asylberechtigt
denken Sie mal
sind.
den Gedanken zu Ende. Entschuldigung,
Ja.
jetzt wirklich. Also, Sie sagen, wir schicken diese Leute nicht zurück zum Kämpfen. Wir lassen die Ukraine jetzt einen Frieden zu russischen Bedingungen, dann muss man ja akzeptieren, müsste man dann ja akzeptieren, zu russischen Bedingungen abschließen. Und dann sagen wir natürlich auch, so übrigens, jetzt herrscht Frieden bei euch, jetzt geht mal schön nach Hause, denn hier habt ihr ja gar keinen Fluchtgrund mehr. Also geht mal schön zurück in die nunmehr russisch besetzten Gebiete, wenn das eure Heimat war, aus der ihr geflohen seid. Pech gehabt. Das ist dann aber noch zynischer und noch, wie soll man sagen, widersprüchlicher als meine Position.
Blomen ist doch Blödsinn. Die Leute, die bei uns sind, kommen doch nicht aus dem Donbass und aus der Krim, aus den russisch besetzten Gebieten. Die kommen doch aus Kiew oder aus der Westukraine, wo sie natürlich, wenn die Kampfhandlungen dann irgendwann beendet sind, auch wieder hin zurück können. Oder sie bleiben bei uns, ist mir auch recht. Ich habe nämlich gegen Migration gar nichts. Nur ein Punkt ganz kurz, das ist ja auch interessant. Wir in Deutschland haben ja Wehrdienstverweigerung. In der Ukraine gibt es das gar nicht.
Naja, aber das ist ja das, was letztlich das Dilemma ausmacht, das ich versucht habe, Ihnen darzulegen, aber Sie in Ihrer Rechthaberei nicht wahrhaben wollen. Dass nämlich sich natürlich deutsche Behörden, meinetwegen auch die deutsche Gesellschaft, schwer tut, sich selber das Recht auf Wehrdienst, Kriegsdienstverweigerung einzuräumen, also hatte man zumindest zu Zeiten der Wehrpflicht. Ist aber jetzt anderen zu verweigern, also die sich hier auf diesem Territorium befinden. Ja, es sind natürlich nicht unsere Staatsbürger, insofern streckt sich das nicht auf sie. Aber irgendwie würden wir sagen, du hast leider kein Recht auf Kriegsdienstverweigerung, als ukrainischer Staatsbürger und darum, streichen wir dir jetzt hier auch die Mittel und den Unterhalt, weil dein Staat auf sein Recht pocht, dich zum Kriegsdienst zu ziehen. Das macht es echt noch komplizierter. Wenn Sie das nicht sehen, dass man sich damit echt schwer tun kann.
Ja.
Natürlich können Sie sagen,
Nein,
ja,
nein.
Russland, dann sollen Sie halt irgendwie Teile des Territoriums behalten, macht einfach Frieden, dann ist der Drops gelutscht. Aber so einfach ist es ja nicht, das wissen Sie doch auch.
Nein, also ich glaube übrigens, es ist tatsächlich so einfach, aber abgesehen davon, und das meine ich jetzt ganz kurz mal Sarkasmus aus und Ironie weg, das meine ich jetzt echt ernst, ich finde, es ehrt Sie, dass Sie diese moralischen Skrupel haben, obwohl Sie ja diesen Krieg und diese Waffenlieferung und sozusagen diese Form von militärisch gestützter Außenpolitik unterstützen? Haben Sie trotzdem diese Skrupel sozusagen, wenn es um die Einzelschicksale geht, dieser Menschen, sie dann dorthin zu schicken? Das meine ich jetzt ganz ernst, das ehrt Sie. Und ich weiß nicht, das zeigt doch, dass sozusagen Sie zumindest in Ihrer politischen Kultur noch nicht ganz und gar verroht sind. Es freut mich, Blume. Vielen Dank.
Ja, es ist schon interessant, dass ich quasi nach all den Jahren des Gesprächs mit Ihnen Mensch geblieben bin. Ja. Tschüss, Augstein.
Bis nächste Woche. Danke, auf Wiederhören. Danke, tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.